Ja, das Thema von Hiob war ja diese Woche in aller Munde. Adonija hat ja viele Konzerte gegeben. Wir waren am Donnerstag in Geildorf. Also Adonija hat ja mindestens sechs Konzerte, also sechs Gruppen gehabt, die dieses Musical da aufgeführt haben. Also ich denke, einige haben es gesehen, die hier sind und waren so begeistert wie ich. Ja, Adonija ist ja eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche mit Musik, mit einem Musical zu begeistern, sie einzuladen, wie so eine Freizeit mitzumachen, zu üben, schon vorher, schon Wochen, Monate vorher zu üben und dann solch ein Musikstück aufzuführen. Adonija, also ich kam jetzt nicht auf Adonija wegen dem Musical, sondern ich kam eigentlich auf Adonija wegen Salomo. Der Name Adonija ist nämlich im Alten Testament zu finden. Sein Name bedeutet, mein Herr ist Jahwe, und Adonija ist der vierte Sohn Davids. Und ich möchte jetzt anhand von einem Stammbaum euch zeigen, wer der Adonija war. Also die Klar, David, drunter stehen die ganzen Frauen, also ein Teil der Frauen. der erste war der Amnon, der Erstgeborene von David, von der Ahinoam. Und der Amnon, der hat ja ein bisschen was Schlimmes getan, sodass Absalom, also sein jüngerer Bruder, ihn umgebracht hat. Er starb durch die Hand Absaloms. Der Kilab, von dem ist eigentlich nur einmal die Rede im Alten Testament. Wahrscheinlich ist er früh gestorben. Der Absalom dann, der dritte Sohn, der ist im Krieg gefallen. Und das heißt, der nächste noch lebende Königssohn war Adonija gewesen. Und da beginnt die Geschichte in 1. Könige 1, wo erzählt wird, dass David alt geworden war und auch sehr gebrechlich. Es war absehbar, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Wahrscheinlich liefen auch die königlichen Geschäfte nicht mehr so gut, weil er eben alt und gebrechlich war. Vielleicht erwartete das Volk mehr von seinem König. Vielleicht konnte er nicht mehr alles regeln. Und deshalb ergriff Adonija die Initiative. Er dachte, vielleicht, wenn der König nicht mehr kann, nicht mehr in der Lage ist, dann muss der nächste Sohn, und er ist ja der vierte Sohn dann, die anderen drei lebten nicht mehr, dann muss er die Sache, die Arbeit übernehmen. Und wenn der König mich selbst nicht krönt, dann muss ich das selber tun. Und so schaffte er sich Wagen und Pferde an, dazu eine Leibwache von 50 Mann, die vor ihm herliefen. Adonija sprach mit Joab und dem Priester Abjatar, die er für sich gewinnen konnte. Jedoch waren auch andere, die er nicht für sein Vorhaben überzeugen konnte und die er nicht eingeladen hatte, nämlich diejenigen, die David nahestanden. Nun lud also Adonija zu einer Party ein, um ihn als neuen König zu feiern. Auch seine Brüder hatte er eingeladen, den Salomo wahrscheinlich nicht. Das steht nicht ausdrücklich da, aber wahrscheinlich nicht. Er hatte seine Brüder eingeladen zu diesem Fest, an dem auch Opfer gebracht wurden. Adonija hätte eigentlich dankbar sein können für das, was er hatte. Im 1. König 1, Vers 6 steht, sein Vater hatte ihm sein Leben lang nie Vorenthaltungen gemacht und ihn nie wegen irgendetwas zur Rede gestellt. Aber das reichte ihm nicht. Er wollte König werden. Er sagte selbst in Vers 5, ich bin der zukünftige König. Der Prophet Nathan, der nicht eingeladen war, ging zu Bathseba. Die Geschichte finde ich schon an sich interessant zu lesen, dass Nathan zu Bathseba ging, die Frau, mit der David die Ehe gebrochen hatte. Und Nathan, der auch zu David und Bathseba ging und ihnen gesagt hat, der erste Sohn wird sterben. Nathan ging zu Bathseba, der Frau Davids, und sagte: Schau an, hast du gehört? David, Adonia, hat sich zum König gemacht. Und Nathan sagt: Geh zum König und sag ihm, was geschehen ist dort draußen. Bathseba ging dann zum König und erzählte dem David, was los ist. Was hast du? Fragte David. Du hast doch damals gesagt, dass Salomo, dein Nachfolger, auf dem Thron sein soll. Aber schau, nun ist Adonia König geworden. Er hat eine Menge Tiere geschlachtet und alle Königssöhne zum Fest eingeladen. Ganz Israel schaut jetzt auf dich. Was willst du tun? Auch Nathan kam in den Palast und sprach mit David und sagte wieder nochmal extra: Schau an, Adonia ist König geworden. Die Gäste feiern schon und jubeln. Es lebe König Adonia. David rief Bathseba und sagte ihr, dass Salomo, der Nachfolger auf dem Thron, sein soll, weil Gott es so verheißen hatte. David rief die drei Priester und Propheten, die Adonia nicht eingeladen hatte, und befahl ihnen, Salomo auf seine eigene Mauleselin zu setzen und ihn mit der Leibgarde zur Gihonquelle zu begleiten. Dort sollte er von Zadok und Nathan zum König gesalbt werden. Danach soll das Signalhorn geblasen werden und gerufen werden: Es lebe König Salomo. Er und kein anderer soll an meiner Stelle König sein. Ihn habe ich zum Herrscher über Israel und Juda bestimmt. Das bestätigte es auch Gott, der Herr. So geschah es dann, auch dass das Volk das gehört hat und gesehen hat und auch in Jubelschrei ausgebrochen ist, als der König Salomo gesalbt wurde. Und wie es im Wort Gottes heißt, dass die Erde fast geborsten wäre, so ein Jubelschrei war da. Salomo wurde gesalbt und er nahm auf dem Königsthron Platz. Und ich wollte jetzt ein paar Verse lesen, die Verse 41 bis 48, das kann man wieder ausmachen. Die Verse 41 bis 48 in 1. Könige 1. Auch Adonia und seine Gäste hörten den Lärm, als sie gerade ihr Festmahl beendet hatten. Joab fragte, als er die Hörner hörte, was ist das für ein Lärm in der Stadt? Da kam auch schon Jonathan, der Sohn des Priesters Abiatar. Adonia sagte, komm her, du bist ein zuverlässiger Mann und bringst sicher eine gute Nachricht. Nein, erwiderte Jonathan, unser Herr König David hat Salomo zum König gemacht. Er hat den Priester Zadok und den Propheten Jathan, Benaja, Ben-Jojada und die Leibgarde mit ihm geschickt. Und sie haben ihn auf der Mauleselin des Königs reiten lassen. Zadok und Nathan haben ihn an der Gihonquelle zum König gesalbt. Dann sind alle mit Freudengeschrei wieder hinaufgezogen. Die ganze Stadt ist in Bewegung. Das ist der Lärm, den ihr gehört habt. Und darüber hinaus hat Salomo auf dem Königsthron Platz genommen. Die Dienstleute des Königs sind auch schon hineingegangen, um König David, unseren Herrn, ihre Segenswünsche zu überbringen. Sie sagen, dein Gott mache den Namen Salomos noch berühmter als deinen Namen und seine Herrschaft noch größer als deine. Und der König hat sich auf seinem Lager vor Gott verneigt. Und außerdem hat der König gesagt, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der es heute geschenkt hat, dass einer meiner Söhne auf meinem Thron sitzt und meine Augen es noch sehen dürfen. Das Volk überbrachte Segenswünsche und wünschte David, dass sein Sohn noch berühmter werden würde als er selbst. Finde ich einen interessanten Vers, der hier steht. Es erstaunt mich, wie demütig David war. Er hat sich nicht gegen diese Worte gesträubt und gesagt, halt mal, ich bin der König. Keiner soll größer sein als ich, sondern Salomo sollte noch größer sein. Und in Vers 48 sagte er dann, gepriesen sei Jahwe, der Gott Israels, der es heute geschenkt hat, dass einer meiner Söhne auf meinem Thron sitzt und meine Augen es noch sehen dürfen. Welch eine Dankbarkeit spricht aus diesen Worten. Als die Gäste Adonias den Jubel hörten und erfuhren, was geschehen war, bekamen sie es mit der Angst zu tun und fielen und flohen. Aber auch Adonias selber suchte Hilfe. Das war jetzt eine lange Vorgeschichte, aber wichtig, um den König Salomo zu verstehen. Gott hatte den Salomo schon viele Jahre vorher dazu bestimmt, der neue König zu sein, der neue König zu werden. Es war eine göttliche Erwählung, die hier geschehen ist. David bekam Jahre bevor Salomo geboren wurde, schon in 2. Samuel 7, schon die Verheißung, dass ihm ein Nachkomme auf dem Thron folgen wird und dass er eine Herrschaft gefestigt und dieser Nachkomme auch ein Haus für Gott bauen würde. Der erste Teil ist hier in Erfüllung gegangen, dass Salomo König wurde. Der zweite, der Bau des salomonischen Tempels, der sollte später noch folgen. Gottes Verheißungen gehen in Erfüllung. Die Bibel ist Gottes unfehlbares Wort an den Menschen. Was er zusagt, das hält er gewiss. Vor fünf Tagen war Reformationstag, an dem wir unter anderem an die Worte Martin Luthers denken, dass das Wort Gottes allein Maßstab und Richtschnur für unser Leben ist. Sola Scriptura, allein die Schrift. Nur das Wort Gottes, nur die Bibel hat Autorität, denn sie ist Gottes unfehlbares Wort an die Menschen. Keine Kirche, keine Tradition, kein Gefühl, keine Lehrmeinung besitzt diese Autorität. Die göttliche Erwählung, dass Salomo König werden sollte. Als zweites sehen wir in der Geschichte den geistlichen Vater. Den geistlichen Vater, nämlich den David. In den Psalmen oder auch in den Büchern Samuel und auch im 1. Könige sehen wir, wie David Hilfe suchte bei Gott. Als die Philister Krieg führten gegen Keila, da fragte David Gott, was soll ich tun? Er trat in Verbindung mit Gott und Gott sagte, zieh hinauf und schlage sie. Die Leute von Juda aber, die hielten dagegen und sprachen, wir haben Angst, wir kennen die Philister, wir wollen das nicht, wir wollen da einfach nicht hinziehen. David fragte erneut, was sollen wir tun? Und er bekam die gleiche Antwort. Zieh hinauf. David redete mit dem Herrn. Als es zur Regierungszeit Davids eine dreijährige Hungersnot gab, da suchte David die Gegenwart Gottes. Auch in Davids Danklied, in Psalm 18 oder auch in 2. Samuel 22 lesen wir von Davids Nähe zu Gott. Er, Jahwe, ist der Fels, er ist die Zuflucht, er ist der Schutz. Wenn wir die Psalmen lesen, dann sehen wir den tiefen Glauben des Königs David. Im Psalm 73, was nicht ein Psalm Davids ist, da heißt es aber trotzdem am Schluss im Vers 28, die Gottesnähe tut mir gut. Ist zwar kein Wort vom David, aber trotzdem, es drückt das aus, was auch David uns in seinen Geschichten weitergibt. Die Gottesnähe tut mir gut. In 5. Mose 6, Vers 4 bis 7, da steht ja dieses Schma Israel, dieses Gebet Israels, wo es heißt, höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, dein Gott, mit ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und ganzer Kraft. Und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Diese Worte sollen in deinem Herzen sein und es soll auch den Kindern eingeprägt werden, dieses Schma Israel. In Psalm 78, da stehen so ähnliche Verse, die so ähnlich klingen. Da heißt es in Psalm 78, was wir hörten und erkannten, was unsere Väter uns erzählten, wollen wir ihren Söhnen nicht verschweigen. Das sollen auch künftige Generationen erfahren. Ich glaube ganz bestimmt, dass David darauf schaute, dass seine Kinder das gelehrt bekamen. Vielleicht nicht unbedingt von ihm selbst, aber von denen, die ihnen nahe standen. Der geistliche Vater David. Und als drittes ein königlicher Auftrag. Ein königlicher Auftrag, den wir in 1. Könige Kapitel 2 lesen, die ersten vier Verse. Da heißt es, als es nun mit Davids Leben zu Ende ging, gab er seinem Sohn Salomo folgende Weisungen. Ich gehe nun den Weg alles Irdischen, sei stark und erweise dich als Mann. Halte dich an das, was Jahwe, dein Gott, von dir fordert, geh auf seinen Wegen und beachte seine Ordnungen und Gebote, seine Anweisungen und Zeugnisse, wie sie im Gesetz Moses aufgeschrieben sind. Dann wirst du in allem Erfolg haben, was du auch planst und unternimmst. Dann wird auch Jahwe sein Versprechen halten, das er mir gegeben hat. Er sagte, wenn deine Söhne auf ihren Weg achten und wahrhaftig mit ganzem Herzen und ganzer Seele vor mir leben, dann wird es dir nie an einem Nachkommen auf dem Thron Israels fehlen. Sei stark und erweise dich als Mann. Schlag mal so richtig auf die Pauke, sag mal richtig, wo es lang geht, sag allen, dass du der Chef bist, zeig allen, dass du der König bist, führe erfolgreiche Feldzüge, vielleicht denkt jemand, dass das die Antwort drauf ist, sei stark, erweise dich als Mann. Vielleicht ging es auch David um seinen Tod, der nahe kommt. Also sei stark und nimm dieses Ableben von mir in guter Weise. Aber nein, es heißt hier, beweise dich tapfer, die Gebote zu halten. Halte dich an das, was Jahwe, dein Gott, von dir fordert, was dein Gott von dir will. Geh auf seinen Wegen und beachte seine Ordnungen, seine Gebote, seine Zeugnisse, seine Anweisungen, wie sie im Gesetz Moses aufgeschrieben sind. Dann wirst du in allem Erfolg haben, was du auch planst und unternimmst. Jetzt könnte jemand sagen, na, das hört sich schon ein bisschen gesetzlich an, von Gesetzen und Ordnungen und Zeugnissen zu reden. Aber es geht hier um den Gehorsam des Königs gegenüber dem mosaischen Gesetz. Eine Bedingung für die Erfüllung der göttlichen Verheißungen. Und David selbst hat das erfahren. David selbst hat das erfahren und wollte dieses wichtige Gut seinem Sohn weitergeben. Für ihn war es nicht Gesetz, sondern Freude, immer wieder den Herrn zu suchen. Wenn wir die weitere Geschichte von Salomo anschauen, dann sehen wir, wie keiner der Nachfolger Salomos den Voraussetzungen nachkam. Als nach Salomo das Reich geteilt wurde, da waren nur wenige Könige, die Gottes Gebote hielten. Ich habe vor kurzem so ein Lebensbild gelesen von John Wesley oder angefangen, der Vater der methodistischen Erweckungsbewegung. Und er sagte einmal, nachdem ich schon 15 Jahre Pastor einer Gemeinde und auch in Oxford studiert hatte, dass er das höchste Gut, den Frieden mit Gott, noch nicht erlangt hatte. Er hatte 15 Jahre schon als Pastor gearbeitet, aber noch nicht das erfahren, dass er Frieden mit Gott hatte. Er versuchte immer, selbst vor Gott gerecht zu werden. Auf einer Reise nach Amerika, die er unternahm, da lernte er die Herrnhuter Missionare kennen, die ihm halfen zu erkennen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird und nicht durch Zutun eigener Werke. Er hatte immer viel gedacht, er muss viel tun, viel arbeiten, aber dann hat er erkannt, dass der Mensch allein durch Glauben gerechtfertigt wird. Und jetzt komme ich zurück vor 5 Tagen, der Reformationstag, wo Martin Luther unter anderem das auch gesagt hat. Allein der Glaube, der mich rettet. Wesley selber sagte, ich bin nach Amerika gegangen, oder ich ging nach Amerika, um die Indianer zu bekehren. Und was fand ich? Was ich am allerwenigsten erwartete, dass ich selbst nie zu Gott bekehrt war. Aber durch dieses Ereignis und das Kennenlernen der Herrnhuter Missionare fand er Frieden mit Gott. Er durfte erfahren, dass die Errettung des Menschen allein aus Gnade geschieht. Und das ist auch wieder ein Punkt von Martin Luther, allein aus Gnade. Die Errettung des Menschen geschieht ganz aus Gnade. Der Mensch besitzt aufgrund seiner sündigen Natur nicht selbst die Fähigkeit, sich vor Gott annehmbar zu machen. Wie dankbar können wir sein, dass wir einen haben, der stellvertretend für uns die Sünde ans Kreuz getragen hat und mir nun die Gerechtigkeit Christi zugerechnet ist, weil allein durch Christus ich gerettet bin. Ich möchte zum Schluss nochmal den Psalm 78 lesen, weil das ein toller Vers ist und auch das ausdrückt, was unsere Kinder und Enkel erfahren sollten, was wir hörten und erkannten, was unsere Väter uns erzählten, wollen wir ihren Söhnen nicht verschweigen. Das sollen auch künftige Generationen erfahren, die Ruhmestaten und die Stärke Jahwes und die Wunder, die er tat. Amen.